Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge STS, zusammen wieder mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich hier auf KTV begrüßen möchte. Pater Karl, in dieser Sendung beginne ich mal mit einer Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, Papst Franziskus ist zweifellos eine bedeutende Figur in der Geschichte der katholischen Kirche gewesen. Und seine Lehren und Taten haben das Leben vieler Menschen weltweit berührt.
Also das ist ganz unzweifelhaft. Ja. Er hat das Petrusamt inne gehabt und das ist in sich schon eine Sensation. Ein Amt, das Christus persönlich eingesetzt hat, Matthäus 16, Lukas 22, Johannes 21. Also wo Christus hier ein überzeitliches Amt dem Petrus übergibt, der dann in Rom stirbt, als Bischof von Rom. Und deshalb ist diese Aufmerksamkeit, die jetzt eben eine Person des Papstes hat, also etwas, das zugleich eben vom übernatürlichen Charakter der Kirche einfach zeugt. Ja. Also wir sind eben nicht auf Fleisch und Blut gegründet, sondern auf Jesus Christus selbst. Kirche kommt von Kyrios, das heißt der Herr, das ist Jesus selbst gemeint. Durch seine Kirche Pilgerkleid, mit seiner Kirche Pilgerkleid erschreitet Christus durch die Zeit, hat die Thurmeier getextet. Schönes Kirchenlied. Auf jeden Fall, also wir haben hier eine große Persönlichkeit, auch eine als Person eine große Persönlichkeit gehabt, die freilich aber sich auch einordnet in diese sensationell großen Päpste des 20. Jahrhunderts, Pius der 12., Johannes der 23., Paul der 6., der Märtyrerpapst eben, der die 68er Kultur und Kulturumbruch jetzt eben als Martyrium erleiden musste, dann eben Johannes Paul II., der Jahrhundertpapst, der, ohne den es kein Zerbröseln jetzt auch des Kommunismus gegeben hätte, und dann Benedikt der 16., der Theologenpapst, und jetzt eben der Papst aus Argentinien, der den Namen Franziskus genommen hat und Jesuit ist.
Pater Karl, es gibt Theologen, die sagen, Benedikt der 16., der große Theologenpapst ohnegleichen, und Papst Franziskus sei nur ein einfacher Dorfpfarrer der Welt gewesen. Ich persönlich finde solche Aussagen als eine echte Anmaßung, weil ich der Meinung bin, das, was Papst Franziskus getan hat, was er gelehrt hat, was er geschrieben war, das war alles auch theologisch durchdacht, auf seine Art halt. Und es war auch alles theologisch abgefedert. Einfach ihn so abzutun, als ob er kein Theologe gewesen wäre, das finde ich, ich sag's doch mal, eine echte Anmaßung.
Also da bin ich ganz deiner Meinung. Man muss natürlich sehen, Papst Benedikt war schon einzigartig. Also den hatte sich ja Johannes Paul II. Auch geholt. Johannes Paul II. War kein Dogmatiker, also er hatte das Lärm dann plötzlich inne als Papst, aber er wusste auch, er hat theologische Defizite, und dann hat er sich diesen deutschen Theologieprofessor geholt, der in einer Weise brillant war. Ich glaube, Deutschland sollte viel mehr stolz sein auf diesen Theologenpapst, der jetzt eben mit Philosophen diskutieren konnte, der wie gedruckt reden konnte. Also man kann das überhaupt nicht ausspielen, und die Aufgabe des Papstes ist es nicht, jetzt eben Theologe zu sein oder Pfarrer zu sein oder Philosoph zu sein, sondern die Aufgabe des Papstes ist es, Papst zu sein. Und die Weise der Bildung, die er eben hat, die bringt er mit, und mit der übt er das Papstamt aus. Und deshalb ist es wirklich eine Anmaßung, wenn man jetzt die theologische Kompetenz von Papst Franziskus anzweifelt. Die hat er ohne, er war zum Beispiel, er war anders, also das müssen wir wirklich klar sagen. Ja. Also die Texte von Papst Benedikt hatten auch für mich als Theologen immer etwas, wo irgendwas zu leuchten, zu blühen begonnen hat. Papst Franziskus hat mehr appellativ und wie soll ich sagen, bildhaft jetzt eben argumentiert, was aber dann vielleicht auch tiefer gegangen ist, weil uns ja heute eben, wie soll ich sagen, der Umgang mit der Vernunft immer schwerer fällt, und dann eben jetzt aus Texten Schlüsse zu ziehen und die zu übernehmen, das ist immer komplizierter. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute durchs Handy scrollen und hunderte Bilder und Filmchen jetzt in Minutenschnelle jetzt eben konsumieren. Und Papst Franziskus konnte wieder in seiner Verkündigung dieses Bildhafte jetzt eben auch bringen, ja, das einfach bleiben wird. Also sein Geruch der Schafe, den Priester haben sollen, oder sein Feldlazarett, das die Kirche sein soll, Übersetzungen vom Wort vom Wort Christi, der sagt, ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, die brauchen den Arzt. Ja. Also umgesetzt eben jetzt in Bildhaftigkeit, das war seine Verkündigung, seine Stärke jetzt eben, und man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Jeder Papst darf sein, wie er ist, und darf sich selbst eben auch mit dem einbringen. Er ist uns ja vom Heiligen Geist auch letztlich geschenkt. Der Papst wird ja nicht eben jetzt wie eine Bundestagswahl oder so jetzt eben gewählt, sondern da wird ja erspürt, wen möchte der Heilige Geist für die jetzige Zeit jetzt eben geben. So wählen die Kardinäle unter viel Gebet. Und also bin ich ganz deiner Meinung, hört's mit solchen Sachen einfach aus. Dieses Ausspielen von Pontifikaten ist sowas von unfruchtbar. Wir werden bald einen neuen Papst haben, der wieder anders sein wird, aber das Entscheidende ist, dass er das Petrusamt innehat und dass er eben es mit so erfüllen wird, wie er es kann, aber es ist ihm ein überzeitliches Amt, das hier eben jetzt ausgeübt wird.
Ich sage so, Pater Karl, Papst Franziskus war ein Genie auf seine Weise. Ich wiederhole es nochmal. Papst Franziskus war ein Genie auf seine Weise. Beispiel. Wie er auf spontane Fragen immer geantwortet hat. Er hatte immer eine Antwort parat, konnte die Sache sofort einordnen, auch von den Dokumenten her hat er geantwortet und auch sein ganz eigener Stil, nehmen wir die Antrittsenzyklika über die Freude des Evangeliums. Das war so ein frischer, feuriger Stil, bis daher ungekannt in der Kirche und gerade Leute, die beim Evangelisieren sind, die in der Mission sind, die haben sich hier von dieser Art ganz neu angesprochen und inspiriert gefühlt. Ein Genie auf seine Weise.
Ein Mitarbeiter in der Glaubenskongregation unter Ratzinger, lieber Freund von mir, der hat gesagt, bei Papst Benedikt war es immer so, wenn da die Bischöfe gekommen sind aus den verschiedenen Ländern zu diesen Ad Limina besuchen, dann haben sie vom Papst also vom Josef Ratzinger, damals immer so eine Vorlesung bekommen. Man wusste genau, was in dem Land nicht stimmt und so weiter. Und der Papst, also damals nicht Papst, sondern Präfekt der Glaubenskongregation, wollte dir dann argumentativ und so weiter hinführen. Und oft ist es gar nicht verstanden worden, was er eigentlich wollte, ja, weil er so subtil argumentiert hat und so weiter und so fort. Und der Papst Benedikt, Papst Franziskus war dann anders. Ja. Also der hat einfach appellativ reingecrashed und so weiter und so fort. Also ich durfte ihn jetzt, also wie oft, sicher 9-mal bei unseren General Assemblies, da haben wir immer dann eine Audienz mit ihm, da spricht er mit uns und zu uns, immer erlebt, ja, hat er immer vorbereitete Reden und dann hat er rausgesprochen und das, was er dazwischen gesagt hat, das war oft weit besser, auch ist weit mehr reingegangen, als das, was im offiziellen Text gestanden ist, wo er dann sein Herz ausgeschüttet hat, was wir tun sollen, ja, dass wir auch schauen müssen, dass er weiß, dass die Bischofskonferenzen oft nicht verstehen, ja, wozu die päpstlichen Missionswerke da sind und dass wir sein Service sind für die lokalen Kirchen, dass die nicht eben jetzt auf sich selber schauen. Das waren alles so Texte, wo man dann gesessen ist und sich gedacht hat, wow, ja, also der traut sich was, ja, und der sagt einem was. Das war total hilfreich und wie du sagst, ein Genie der Vermittlung, glaube ich, das war er.
Er war ein Genie auf seine Weise, in der Art und Weise, wie er auf Menschen zugegangen ist. Das war immer genial, wie er die Medien eingesetzt hat, wie er Gästen verwendet hat. Zum Beispiel, als er zunächst mal nach Lampedusa ging, hat er so einen Kranz vorbereiten lassen und den dann ins Meer geworfen für die, die nicht würdevoll eine Bestattung hatten und dort elendig gestorben sind. Ich sage es nochmal, ein Genie auf seine Weise.
Ja, er hatte den Namen Franziskus genommen, nicht? Und er hat nicht nur gesagt, dass wir an die Ränder gehen sollen. Einmal war ich bei ihm, das war am Petersplatz draußen. Und da haben mich zwei Dinge beeindruckt. Ja, ich stand so, also ich war oben, also bin Nationaldirektor, und dürfen wir immer in der sogenannten Prima Fila sein. Das hat er auch erweitert, dass er ganz vielen Leuten auch persönlich die Hände geben konnte nachher. Das war mein Anliegen, nicht? Und dann war er bei uns durch, also bei den Prominenten. Und dann ist er runtergegangen, wo seitlich eben jetzt die Kranken waren. Ja, und da waren sehr viele. Und erstens war ein Mann, der völlig entstellt war im Gesicht. Ja, also der so ausgeschaut hat, dass das gar nicht, Also es gibt einfach, wo die Natur sagt, also das gefällt mir nicht, das, ich bin schockiert, ja. Und der hat diesen Mann umarmt, ja, und so weiter persönlich, ja. Und mit einer Herzlichkeit, so als wäre es das süßeste Baby, ja. Also, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, was ich meine. Also, wo man sich sonst überwinden muss, dass man, das hat er mit einer Selbstverständlichkeit getan. Und dann auch das Zweite bei dieser Audienz, er hat sich endlos Zeit genommen damals für diese Kranken dort. Der Petersplatz war schon ganz leer, die Leute waren alle weg und der Papst ist immer noch dort, eben jetzt zu den Rollstühlen und zu den Kranken damals gegangen. Das hat mich maßlos beeindruckt. Diese Art und Weise, wie durch Persönlichkeit und durch eine Symbolik, die manchmal originell war, aber die immer irgendwie berührend war und vorbildlich war, also Dinge getan hat, die uns alle motivieren, es auf diese Weise auch zu versuchen, missionarisch in die Welt zu wirken, als Christ zu wirken.
Da darf ich auch Zeugnis geben von meiner Begegnung mit Papst Franziskus. Es war 2019, 20 Jahre KTV mit dem Geschäftsführer Dr. Hartler, stand in der ersten Reihe der Mittwochsaudienz. Und dann habe ich ihn gefragt, Heiliger Vater, wie kann KTV noch missionarischer werden? Dann hat er geantwortet, Glaubenszeugnisse, lass die Alten sprechen, lass die Jungen sprechen, mach keine Sendung länger wie 10 Minuten.
Wirklich, ja.
Sonst schallen die Leute weg. Und das hat bei KTV bewirkt, dass wir jetzt ganz viele Sendungen haben. Ich habe mich da sehr dafür eingesetzt, habe gesagt, wenn der Papst uns das sagt, dann setzen wir das um, dass auf KTV viele Glaubenszeugnisse jetzt laufen. Verschiedene Redakteurinnen und Redakteure machen hier was. Tini Brüning, die Frau Andrischak, Mirko Czabar und wie sie alle heißen auf KTV. Ich habe auch manchmal Leute, die hier Zeugnis ablegen. Ein Genie auf seine Weise, der immer irgendwas sagen konnte. Pater Karl, ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen, auf einen theologischen Punkt. Und zwar hat jetzt der Patriarch von Konstantinopel, er hat jetzt sich geäußert zum Tod von Papst Franziskus und hat gesagt, Papst Franziskus hinterlasse ein Beispiel echter Demut und brüderlicher Liebe. Er bezeichnete Franziskus als einen wertvollen Bruder in Christus und einen wahren Freund der Ökumene. Man muss ja wissen, warum sagt er das? Über Jahrhunderte waren ja die Kirche des Westens, die lateinisch-römische Kirche und die Kirchen des Ostens, die haben sich ja gegenseitig mit einem Bann belegt gehabt und es war dann schon zeichenhaft, dass 1964 war es, glaube ich, oder 64. Papst Paul VI. Dann den damaligen Patriarchen, ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel getroffen hat, Athenagoras, und dass die beiden eben dort in Jerusalem waren und man hat dann festgehalten, dass die gegenseitige Kirchenbahn nicht mehr in Erinnerung gebracht wird. Und Papst Franziskus 50 Jahre später, am 5. Januar 64, gab es wieder so ein historisches Treffen in Jerusalem, jetzt mit eben diesem Patriarchen Athenagoras. Nein, das war jetzt der Bartholomäus, oder? Wer war es jetzt? Der Bartholomäus?
Ja, Bartholomäus.
Und beide haben zusammen eben in der Grabeskirche, glaube ich, ein Vater Unser gebetet, und zwar auf Latein, nicht auf Griechisch, nicht auf Latein. Das wären kirchenpolitisch belastete Sprachen gewesen, sondern auf Italienisch. Wieder so ein Zeichen. Er hat hier auch viel zu Wege gebracht.
Ich glaube, alle seine Orientreisen, die der Papst gemacht hat, ja, also da hat er immer den ökumenischen Patriarchen dabei gehabt, weil natürlich im Osten die orientalischen Christen, die orthodoxen Christen ja die Mehrheit sind und weil er immer diesen Respekt gehabt hat. Also Bartholomäus, den ich auch einmal besuchen durfte, im Fanar in Konstantinopel, der ganz lieb ist, ein Österreich-Fan übrigens, ja, also ist oft in Österreich. Und wir hatten in der Alle Welt tolle Interviews mit ihm. Ich habe meinen Journalisten dorthin geschickt, den Christoph Lehrmeier, und habe gesagt, ja, wenn es möglich ist, mache ein Interview mit dem Patriarchen Bartholomäus. Und der hat ihn dann gleich einen ganzen Tag mitgenommen. Die sind auf die Prinzeninseln gefahren. Er hat ihm das Priesterseminar gezeigt, das seit Jahrzehnten gesperrt ist, weil die türkische Regierung nicht erlaubt, dass die orthodoxe Kirche dort ein Priesterseminar betreibt. Aber das war dem Papst natürlich ein Anliegen, also auch gegenüber anderen Führern von Konfessionen beziehungsweise von Kirchen nicht. Also da war er total ökumenisch. Auch zum Beispiel, ich erinnere mich am Anfang, die stärkst wachsende Teil der Christenheit sind ja die Freikirchen, die Pentekostalen. Da war er in einem Stadion in Rom, wo so ein Treffen von Pfingstkirchen stattgefunden hat, hat dort mitgebetet und so weiter. Das ist, glaube ich, auch wirklich an der Zeit notwendig. Der Skandal der Trennung der Christen in einer Zeit, wo wir durch Atheismus, Agnostizismus, durch andere Religionen eben jetzt marginalisiert zu werden drohen, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenstehen. Es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Heiligen Geist, der in den Sakramenten leider Verschiedenheit, leider auch Abweichungen in der Lehre, aber eben jetzt das Fundament ist auch dadurch die Taufe und das hat er uns sehr gezeigt, auch Papst Franziskus, wie die Vorgängerpäpste natürlich auch.
Jetzt anlässlich des Todes von Papst Franziskus hat eben dieser ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus, auch sich erinnert, wir knieten Seite an Seite im Gebet vor dem Grab des Herrn und dann hat er gesagt, gerne hätten wir im Mai auch gemeinsam das 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nicea am historischen Ort miteinander begangen, was jetzt so nicht mehr möglich ist, das Konzil von Nicea 325.
Naja, es wird ein neuer Papst sein im Mai, nicht? Also ich glaube, davon kann man ausgehen. Oder ist es schon so bald, dass sich das nicht ausgeht? Aber ich meine, das Konzil von Nicea 325 war wirklich also ganz einschneidend, weil hier jetzt eben philosophisch auch geklärt worden ist, was die Bibel eindeutig lehrt, dass Jesus Christus Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott ist, dem Vater wesensgleich, nicht der Gottheit nach. Konzil von Chalcedon wird dann 451 sagen, der Menschheit nach wesensgleich uns, ja, in allem uns gleich, nicht, heißt es in der Schrift. Also das war eine große Sache. Noch dazu, wo ich durfte im September 2024 eine Wallfahrt dorthin leiten. Das sind alle Städten, wo wir Christen nicht die Messe feiern können, weil eben in der Erdogan-Zeit und so weiter, also das sehr islamisiert ist, das Ganze. Also weiß auch nicht, ich habe dann geheim dort die Messe gefeiert, in einem Café direkt vor den Ruinen der Konzilskirche. Das war für mich eine der bewegendsten Sachen. Ich habe dort auch das erste Mal die Messe, also nur in Zivilgewand gefeiert, weil das mit Stola nicht, also weil es nicht anders gegangen wäre, aber bewegend eben auch, ja, an der Stätte zu sein, wo der Glaube der Kirche, ja, an die Offenbarung, dass eben Christus nicht ein Prophet ist. Der Koran nimmt ja das dann alles wieder zurück, 300 Jahre später, nicht? Also da wird ja letztlich auch geschrieben, um Jesus in die Reihe von Propheten einzuordnen. Und dort eben 325, nicht? Also ist die Gottheit Christi, unseres Erlösers, sehr klar jetzt eben definiert worden unter Kaiser Konstantin. Also ein großes Kirchenereignis. Ich hoffe, dass wir dann einen Papst haben, der dorthin gehen kann, ja? Weil ich habe als Dogmatiker immer schon dem Jahr 2025 entgegengefiebert, wo dieses Jubiläum des großen Konzils stattfindet. Wir werden dann 2031 noch das große Konzil, das große Gedächtnis des Konzils von Ephesus haben, wo Maria dann als Theotokos definiert worden ist, dass eben den ganzen Christus seiner mit der Menschheit verbundenen Gottheit nachgeboren hat.
Ich bringe das Ganze mit der Ökumene, mit den Kirchen des Ostens deshalb, weil wir sprechen ja auch über Papst Franziskus, ein Genie auf seine Weise, weil er hat was zustande gebracht auf diesem Gebiet. Das hat nicht Paul VI. Zusammengebracht, nicht Johannes Paul I., nicht Johannes Paul II. Und nicht Benedikt XVI. Ein ganz neuer Akzent. Johannes Paul II. Wollte ja immer Kontakt haben mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen, ist ja nie zustande gekommen. Und Papst Franziskus in seiner Art hat dann gesagt, wenn der Patriarch Kyrill ruft, komme ich egal wohin. Und es war ja dann 2016 am 12. Februar kam es zu diesem historischen Treffen, das erste Treffen eines russisch-orthodoxen Patriarchen mit einem Papst auf dem Flughafen in Havanna. Ein Genie auf seine Weise, die das zustande gebracht hat. Es war ja dann ein weiteres Treffen geplant, was ja dann praktisch nicht möglich wurde durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Es gab sogar in Wien, oder wo das geplant war.
Also es war 97, wäre es geplant gewesen in Heiligenkreuz. Ich war damals vorgesehen, dass ich die Tür für den russischen Patriarchen öffne, dass aus der anderen Tür Johannes Paul II. Kommt. Das wurde dann 5 Tage vorher abgesagt vom Heiligen Synod in Moskau. Das war für uns, wir waren bei Wahnsinn gewesen. 10 Jahre später ist dann Benedikt der 16. Gott sei Dank gekommen. Wir haben auch immer gefürchtet, dass das dann doch nicht zustande kommt. Aber das wäre natürlich Weltgeschichte gewesen, 97. Und dann auf diesem Flughafen in Havanna, wo der Kardinal Koch, der für die Ökumene zuständig ist in Rom, wo der gesagt hat, die Bedingung waren, es muss an einem nicht sakralen Ort sein. Deshalb war das in irgendeinem Hangar dort am Flughafen und es dürfen auch keine religiösen Symbole da sein. Und man muss auch sehen, also obwohl der russische Patriarch als eine sehr, was er da jetzt, also dieses Politisiertsein jetzt gegenüber Putin und so weiter, ist schrecklich, nicht? Aber eben, man muss eben auch sehen, dass das doch historisch jetzt eben war, dass diese beiden Oberhäupter der russischen Orthodoxie und dann eben der katholischen Kirche sich da treffen konnten und zumindest brüderlich sich verhalten konnten, durfte auch kein Kreuz, glaube ich, sein und so weiter. Also die Bedingungen waren ganz komisch und der Patriarch ist dann in Russland durch ultraorthodoxe Kreise sehr unter Druck gekommen, nicht? Also da waren ganz, ganz viele von fanatischen, waren ganz dagegen, ja, und also das ist eine sehr gespaltene Situation, die wir haben und sie ist ein Schmerz, eine Wunde im Leib jetzt eben der Christenheit, die wirklich auch also schrecklich ist angesichts der Tatsache, dass wir so unter Druck sind, wie wir es zum Beispiel in Afrika sind durch die Islamisierung. Also ist es wirklich ein Skandal, wenn man dann auch noch diese Getrenntheit und Spaltung und Aversionen dann auch noch zwischen den getrennten Christen hat.
Es gibt noch ein anderes Thema, das ich noch erwähnen möchte, wo Papst Franziskus auch Fortschritte errungen hat, für die er auch sehr kritisiert worden ist. Es ist dieser interreligiöse Dialog, auch der Dialog mit den Muslimen, die ja seine ausgestreckte Hand aufgenommen haben. Ein Grundsatz, der war schon durch Johannes Paul II. Bekannt, dass die Religionen öffentlich verkünden müssen, Anwendung von Gewalt im Namen von Religion kann nicht angehen. Gewalt gilt es abzusagen. Aber das war ja schon von Johannes Paul II. Her bekannt.
Das war sein Anliegen, nicht? Also von Johannes Paul II., nicht? Also, dass Religionsführer klar sagen, keine Gewalt im Namen Gottes, nicht? Also, wenn man da anschaut, was Attentäter hier, islamistische Attentäter, dass die dann den Namen Allahs missbrauchen, Allahu Akbar rufen, um andere Menschen umzubringen, das ist so ungeheuerlich skandalös und schrecklich und sündhaft und so weiter und so fort. Also, furchtbar. Und das war eben das Anliegen und wir haben leider auch eine große Sündengeschichte in unserer Vergangenheit, Kreuzzüge beziehungsweise danach die Missionsgeschichte zum Beispiel gerade in Südamerika ist wirklich furchtbar gelaufen. Also da haben wir Sünden auf uns geladen, da gab es die große Bitte um Versöhnung am Aschermittwoch des heiligen Jahres 2000, damit wir gereinigt in das dritte Jahrtausend gehen unter Johannes Paul II. Also und deshalb nie wieder Gewalt im Religion. Das ist ein Anliegen, das muss uns alle jetzt eben bewegen. Nie wieder Gewalt im Namen des Gottes, an den man glaubt. Das kann einfach nicht sein. Wir sind davon leider in der Realität sehr weit entfernt. Ansonsten gibt's dogmatische Dinge, die da passiert sind, zum Beispiel mit dem Dokument von Abu Dhabi. Wenn du willst, kann ich darüber sprechen. Muss ich aber nicht, ja. Also die wirklich nicht stimmen einfach, ja. Also da sind Formulierungen passiert. Allerdings sind es bloß solche Erklärungen, die keine dogmatische Substanz jetzt eben haben. Und deshalb ist es nicht die große Katastrophe. Der Papst wollte einfach nett sein jetzt eben zu anderen. Dann sind so Formulierungen passiert, dass es eine Gnade ist, dass uns so viele Religionen geschenkt sind. Es ist eine Gnade, dass uns Religiosität geschenkt worden ist, dass uns das Suchen nach Gott geschenkt worden ist. Aber die Fixierung in Religionen ist also durchaus keine Gnade. Also so kurz gefasst jetzt eben. Aber das kann immer passieren, sowas. Ja? Also wenn man nett zueinander sein will, dann übertreibt man manchmal ein bisschen.
Pater Karl, danke für dein Wohlwollen gegenüber Papst Franziskus. Aber ein zweiter Grundsatz, den er so eingebracht hat, das war mir zumindest so neu in dieser Akzentsetzung. Jetzt, es ist klar, wenn man es hört, aber dass Religionen, die Gott als Schöpfer verehren, nämlich die Juden, Christen und Muslime, dass wir eigentlich alle verstehen müssen, dass wir Schwestern und Brüder sind. Fratelli tutti. Sein Schreiben hier, seine Enzyklika von 2020, dass wir immer mehr verstehen müssen, dass wir nur gemeinsam in eine gute Zukunft in dieser Welt gehen können, im Frieden.
Ja, also die höchste Form, ja, die jeder Mensch jetzt eben genießt, jetzt eben der Möglichkeiten, friedlich zu leben, ist seine Menschlichkeit, seine Humanität. Und diese Humanität ist von Gott geschaffen. Ja, deshalb sind wir in einer ersten Stufe alle, ja, Fratelli oder Sorelle, Fratelli, also Brüder und Schwestern. Ja, Fratelli Tutti lautet diese Schreiben der universalen Brüderlichkeit. Und es gibt wirklich, man kann auch wirklich sagen, alle Menschen sind Kinder Gottes, ja, des Schöpfers. Ja, und das ist wirklich ganz konstitutiv für unser Menschsein. Und wir haben auch Instrumente in der Art und Weise, wie wir geschaffen sind, mit einer Seele, mit einem Gewissen, ja, die Stimme Gottes ist, die ja zu jedem Menschen spricht, egal welchen Glauben er jetzt eben hat. Mit Vernunft, wo wir das Richtige und Wahre und Gute erkennen können und das Schöne und so weiter. Also das sind Gaben, die Gott, der Schöpfer, allen seinen Kindern geschenkt hat. Und die zweite Stufe, wie wir dann Kinder Gottes sind, ist die Intensität der Adoption, weil wir eben dann durch die Taufe Söhne und Töchter in Christus sind. Dann sind wir in einer besonderen Weise jetzt eben in Christus dürfen, wie es im Galaterbrief dann steht, das Wort eben jetzt rufen, beziehungsweise der Heilige Geist seufzt in uns, ja, mit unaussprechlichem Seufzen betet er in uns, aber Vater, ja, so wie Jesus in Markus 14, 36 gebetet hat am Ölberg. Also dann ist Gott unser liebender Vater, weil wir in Christus jetzt eben seine Söhne sind. Deshalb gibt es eine, wir sprechen über Ökumeniak, eine intensivere Verbindung der Getauften untereinander, weil jeder Getaufte, ob jetzt evangelisch, anglikanisch, orthodox, altorientalisch, koptisch ist und so weiter, jeder Getaufte ist mein Bruder ist meine Schwester, eben auch durch die Taufe, nicht bloß, weil er ein Mensch ist, sondern auch durch die Taufe, Christus lebt in ihm und das ist eben eine Brüderlichkeit, die dann noch einmal universaler, noch einmal tiefer ist, die müssen wir in der Ökumene auch leben.
Als Geschöpfe Gottes sind wir alle Geschwister, Kinder Gottes, genau. Geschwisterlichkeit unter den Völkern, Frieden in der Welt, das waren jetzt so die letzten Begriffe und hier genau. Sind wir jetzt beim letzten Satz des Geistlichen Testaments von Papst Franziskus wieder, als er am 29. Juni 2022 geschrieben hat, das Leid, das ich im letzten Teil meines Lebens erfahren habe, habe ich dem Herrn für den Weltfrieden und die Geschwisterlichkeit unter den Völkern aufgeopfert. Alles diese Themen, große Anliegen von Papst Franziskus.
Ja, ich war über das sehr berührt, dass dieses Zitat ja bei einer der Vorsendungen gebracht, ja, also dass der Papst hier eben auch sein Leiden, ja, das er doch sehr bewusst, glaube ich, dann erlebt hat, dass er das eben nimmt und auch aufopfert für dieses Anliegen, das so brennend ist. Wie sollten wir denn weg aus diesen Welt kriegen? Hier sind ja diese Spannungen und Verblendungen und Hass und das sind ja geistige Dinge, die sind ja dämonisch. Ich muss immer aufpassen, dass ich mit dem Wort nicht inflationär umgehe. Ich möchte damit sagen, die sind eben nicht zu bewältigen. Es gibt Böses, das sich so verfestigt hat. Und Böses ist immer etwas Geistiges, eine Haltung und so weiter. Und wie sollte die denn gelöst werden? Ja, und wenn eben der Papst sagt, er verbindet sich hier mit dem Sühneleiden Christi, das bedeutet ja letztlich Aufopfern, um das genau zu fokussieren auf dieses Problem, dass wir eben zu einem Frieden kommen wir nur, wenn sich diese Haltungen auflösen. Ja. Und du kannst eben, schauen wir uns Gaza, Israel an, ja, wenn da eben jetzt durch Terroristen am 7. Oktober, die abgeschlachtet worden sind und jetzt eben dann die Revanche jetzt eben, beziehungsweise die Hamas, muss man immer sagen, ja, dieses Volk in Geiselhaft hält, sind ja nicht die Palästinenser, es ist eine Terrororganisation, die dort die eigene Bevölkerung in Geiselhaft jetzt eben hält und jetzt keinen Frieden jetzt eben will. Also, wie soll sich das auflösen? Ja, wenn nicht eben jetzt durch ein übernatürliches Einwirken Gottes. Und ich glaube, Gebet und Sühne sind da adäquate Mittel, so wie die Mutter Gottes in Fatima, die ja Papst Franziskus auch immer sehr geliebt hat, wie die uns das auch gesagt hat, als Mittel zum Weltfrieden.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschalten, Einschalten, dabei sein. Pater Karl, beten wir jetzt für Papst Franziskus, aber auch für alle Verstorbenen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Auch Ihnen alles Gute, möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, Frieden für die ganze Welt.